Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, im Musiksalon der Sinkothek. Heute wollen wir uns einer der aufwühlendsten Symphonien der Romantik widmen. Einer Symphonie allerdings, die im Konzertgebrauch gar nicht so häufig vorkommt. Und einer meiner Lieblingsaufnahmen, eben dieser Symphonie Nummer 3 in F-Dur von Johannes Brahms. Wie das mit dümmlichen Witzen so ist, manche von ihnen haben einen wahren Kern. Da gibt's ja diese seltsame Behauptung, Ludwig van Beethoven hätte 3 Symphonien komponiert. Die 3., die 5. und die 9. Jeder weiß, dass Beethoven 9 Symphonien komponiert hat, aber die 3., die 5. und die 9., das sind halt die, die am berühmtesten geworden sind. Und bei Brahms, von dem man weiß, er hat 4 Symphonien veröffentlicht, könnte man etwas Ähnliches behaupten. Die ersten beiden, die C-Moll-Symphonie und die D-Dur-Symphonie, werden mehr oder weniger ununterbrochen aufgeführt. Die 4. und letzte, die E-Moll-Symphonie, von etwas herbem Charme, wird weniger oft, aber doch regelmäßig gespielt. Und dann gibt's da noch die 3., die F-Dur-Symphonie, und die kommt eigentlich in Wirklichkeit nur bei zyklischen Aufführungen aller 4 Symphonien von Brahms dran. Und ansonsten führt sie ein Schattendasein. Sie ist die große Unbekannte geblieben. Ein auch für Brahms ungewöhnlich dramatisches Werk, ein aufwühlendes Werk, das allerdings in einen sehr sanften, abgeklärten, stillen Schluss mündet. Naja, und eine romantische Symphonie, die leise aufhört, die kann ein Dirigent nicht brauchen, denn am Ende eines Konzerts, da muss es schon im Fortissimo zugehen, denn da braucht man ja lauten Applaus. Der ist mit der 3. Brahms zumindest aufs Erste nicht zu erreichen. Eine Aufführung dieser Symphonie folgt zunächst einmal andächtige Stille und für den ersten Teil eines Programms ist das Stück zu gewichtig und zu lang. Trotzdem, wie gesagt, eine der Symphonien, in die man sich zumindest auf den zweiten Blick wirklich verlieben kann. Obwohl oder vielleicht gerade weil sie sehr komplex und dicht gearbeitet ist und sich eben nicht bei der Erstbegegnung automatisch erschließt, wie das zumindest von den beiden ersten Brahms-Symphonien gesagt werden könnte. Auf diesen ersten Blick ist die 3. verschlossen, introvertiert und sie bleibt in ihrer Aussage trotz aller stürmischen und dramatischen Musik doch letztendlich ein wenig rätselhaft. Jedenfalls hat sich Johannes Brahms nie so weit von der klassischen Symphonieform entfernt, obwohl er sie äußerlich eigentlich bedient. Wir haben 4 Sätze mit einem kraftvollen Sonatenhauptsatz an erster Stelle. Aber wenn man genauer zuhört, ist in diesem Werk dann immer alles ein bisschen und manchmal sogar sehr anders, als man sich's erwartet. En gros und en Detail. Da ist ja schon einmal die Frage nach der Tonart. 3. Symphonie in F-Dur heißt es da, wie schon erwähnt. Und der Anfang des Satzes bringt zuerst einmal in den Bläsern eine Folge von 3 Akkorden, die wie ein Motto vorangestellt werden. Und dann stürzt das zerklüftete Hauptthema von oben herab. Und es steht eben nicht in F-Dur, sondern es schwankt zwischen Dur und Moll. Das setzt wiederum sozusagen einen harmonischen Prozess in Gang, der das Geschehen energetisch vorantreibt und zu großen emotionalen Aufwallungen führt.
Thank you.
Das Columbia Symphony Orchestra unter Bruno Walter begleitet uns heute durch diesen Podcast. Beginn der dritten Symphonie von Johannes Brahms. Nach den anfänglichen Stürmen haben wir das lyrische Seitenthema erreicht. Die zweite Überraschung für alle Hörer, die ein Gespür für die klassischen Tonartverhältnisse in einem Symphoniesatz haben. Normalerweise erwarten wir bei einer Symphonie, die in Dur steht, dass sich vom Grundton aus die Spannung aufbaut in der Exposition, also in der Themenaufstellung, und sich das harmonische Geschehen in die Dominante, das wäre in diesem Fall nach C-Dur, öffnet. Aus dieser Öffnung entsteht dann die Verarbeitung der Themen, die sogenannte Durchführung, und wir finden dann in der Regel zurück in die Grundtonart und bleiben dann auch dort. Also in einer F-Dur-Symphonie entwickelt sich's in Richtung Seitenthema nach C-Dur, dann kommt eine modulatorische Durchführung und Verarbeitung der Themen und dann finden wir nach F-Dur zurück und dann steht in der Regel auch das Seitenthema in F-Dur. Also wir bleiben dann in der Tonika. Es stellt sich nach der Durchführung mit der sogenannten Reprise eine Beruhigung ein. Nichts davon ist in der dritten Symphonie von Johannes Brahms zu bemerken. Hier ist alles, wie gesagt, ein bisschen und manchmal dann doch sehr anders. Also, wenn das Seitenthema einer F-Dur-Symphonie in C-Dur stehen sollte, dann steht dieses hier in A-Dur, was eigentlich wiederum die Dominante der Moll-Parallele von F-Dur, nämlich D-Moll wäre, aber das nur am Rande, das spielt auch gar keine Rolle in Brahms dramaturgischen Überlegungen. Was interessant ist, dass er uns über weite Strecken, eigentlich über den ganzen ersten Satz hinweg, die Öffnung in die Dominante, also nach C-Dur, komplett verwehrt. Aber dazu später. Zunächst einmal erleben wir nach dem bukolischen Seitenthema ein Wiederaufbranden der dramatischen Bewegung, die uns dann direkt in die Durchführung hineinführt, die sich zwar dann emotional ein wenig beruhigt, aber in sehr sinistre, fragwürdige Gefilde führt. Magisch geht es dazu, wenn in einer ganz fremden Tonart, nämlich in S und, wie es am Anfang schon war, zwischen Dur und Moll schwankend, das Hauptthema in die Bässe hinuntersinkt. Und da ist es jetzt ein bisschen so wie schlafende Lava in einem Vulkan. Das Ganze wird wieder aufgewühlt und ja, ein bisschen wie ein Vulkanausbruch wird die Reprise aus dieser Durchführung sozusagen herausgeschleudert. Und jetzt tritt eben nicht das ein, was im klassischen Symphoniefall eintritt, nämlich eine gewisse harmonische Beruhigung. Wie gesagt, wir erreichen zwar die Haupttonart F wieder, aber die Bewegung bleibt so aufgeregt, so dramatisch, so unberechenbar wie zuvor. Im Gegenteil, Brahms steigert die innere Bewegung, die harmonische Aufregung sogar gegen Schluss des Satzes, wo normalerweise die Grundtonart beruhigend bestätigt wird, noch einmal aufs Heftigste. Und erst ganz am Schluss verziehen sich die Gewitterwolken plötzlich und es erklingt das Hauptthema nun ganz entspannt und jetzt wirklich zum ersten Mal im Rahmen dieser Symphonie in F-Dur. Thank you. Mit dem Schluss des ersten Satzes haben wir sozusagen eine stille Oase erreicht, eine Oase der Ruhe, auf der sich nun am Beginn des zweiten Satzes wirklich auch eine ganz wunderbare lyrische Holzbläsermelodie entfalten kann. Dieser schlichten Melodie antwortet eine weitere, zunächst einmal wirklich auch lyrisch wirkende Gegenmelodie, von der wir erst später in der Symphonie bemerken werden, welche Sprengkraft ihr eigentlich innewohnt. Beim ersten Erscheinen bricht sie die ruhige Stimmung zunächst einmal keineswegs. Aber auch diesem zweiten Satz der Brahms-Symphonie wohnt enormes dramatisches Potenzial inne. Die großen Wellenbewegungen, die wir im ersten Satz schon erlebt haben, die großen Aufwallungen kehren auch hier wieder, allerdings ein wenig gezähmter, aber nicht minder kraftvoll. Eine sehnsuchtsvoll ausgesungene Variante des Hauptthemas, das zunächst so unschuldig in den Bläsern erklungen war, wird von den Streichern enorm gesteigert. Und es ist fast wirklich so wie Wellenbewegungen im Meer, die an einem Felsen dann plötzlich zerschellen und die Violinen bringen dann im Fortissimo und Staccato die ersten Töne des Themas in einer dramatisch zugespitzten Variante. Auf diese Entwicklung antwortet nun am Ende des Andante-Satzes eine ganz behutsam hingehauchte Variante des zweiten Themas, das uns in der Folge in dieser Symphonie noch in ganz anderer Gestalt begegnen wird. Das ist, wie sich herausstellen wird, erst die Ruhe vor dem Sturm, vor dem ganz großen Sturm, den Brahms hier noch entfesseln wird. Zuvor aber gönnt er uns ein Intermezzo, nicht heiter und beschwingt, wie das in der zweiten Symphonie im dritten Satz der Fall war, sondern ganz melancholisch, verträumt und irgendwie der Soundtrack zu lieben Sie Brahms, den man ja doch eher mit den dunklen Seiten der menschlichen Leidenschaften in Verbindung bringt. Die geballte musikalische Energie hat, wie gesagt, nur geschlummert auf dem Grund des Vulkans. Am Beginn des vierten Satzes des Finales entlädt sie sich nun. Zunächst einmal werden die Energien im Pianissimo freigesetzt, um dann wirklich zu explodieren. Sie also aufgeblitzt, im Furor der Ereignisse endlich eine positiv getönte, wirklich nach Dur aufgehellte Melodie, die, wenn man näher hinhört, tatsächlich eine Variante des düsteren Satzbeginns in Moll ist. Zunächst klingt sie so. Und nun aufgehellt. Aber das ist nur eine Andeutung dessen, dass sich hier alles noch zum Guten wenden könnte. Zunächst einmal gehen die dramatischen Kämpfe weiter. Die Musik tobt wie in einem wütenden musikalischen Hexenkessel. Und hier war, das wird dem aufmerksamen Hörer nicht entgangen sein, die Musik zu hören, die im zweiten Satz so still und beschaulich, ja einmal kurzfristig sogar wirklich magisch zurückgenommen, schwebend zu hören war. Im Andante klang es folgendermaßen. Und nun treibt dieselbe Musik im Fortissimo und im rasenden Tempo die Steigerungen dieses Finalsatzes ihrem Höhepunkt zu. Der Sturm ist über uns hinweggezogen, die Wolken lichten sich und wir erreichen ein verklärtes, ja irgendwie sonnenbeschienenes Finale dieser stürmischen Symphonie. Zuletzt kehrt dann das Hauptthema des ersten Satzes, ein bisschen so wie am Schluss des ersten Satzes, in ruhigem, stillen F-Dur zurück. Diesmal ist die Beruhigung allerdings endgültig. Ein Symphonieschluss im Pianissimo, ganz anders als alle triumphalen Symphonieschlüsse, nicht nur bei Johannes Brahms. In Wahrheit aber eigentlich stärker, jedenfalls mindestens so intensiv und in der Nachwirkung meist stark und dauernd. Ich möchte mit dem gesamten vierten Satz dieser dritten Symphonie von Brahms nun schließen, wiederum dirigiert von Bruno Walter, diesmal allerdings die noch dramatischere Aufnahme aus New York, einige Jahre älter und nicht in Stereo, sondern noch in Mono, aber ich glaube von einer Intensität und Leidenschaft, wie man sie bei Brahms-Interpreten sonst nur sehr, sehr selten erleben kann. Johannes Brahms, dirigiert von Bruno Walter. Das war unser kleiner Spaziergang durch eine große Symphonie, durch eine symphonische Landschaft von höchst bizarrem, ungewöhnlichstem Zuschnitt. Mehr über Brahms für alle, die jetzt neugierig sind, in der Syncothek www.syncothek.at. Damit schließen die Pforten unseres Musiksalons für heute. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.